Ja, noch ein bisschen die Musik nachhallen lassen. Ich habe mir in Corona-Zeiten angewöhnt, zu Hause Lobpreis mit YouTube-Videos zu machen. Das war eine ganz neue Erfahrung. Das ist auch ganz toll irgendwie. Kommen wir zu den Worten. Ich bin zwar ein Küstenkind, letztes Mal habe ich euch vom Meer erzählt, als ich hier war, aber manchmal zieht es mich auch in die Berge und ich möchte heute mit euch eine Bergwanderung machen. Das wird vielleicht der eine oder andere sagen, puh, ist mir zu anstrengend, aber ihr dürft gerne auf den Stühlen sitzen bleiben und wird vielleicht ein bisschen im Kopf anstrengend, aber das kriegen wir schon hin. Auf unserer Wanderkarte sind Jüngere hier, das ist so eine Art gedrucktes Navi, stehen am Anfang Texte des Propheten Micha. Und von dort will ich auf den Berg Sinai, auf den Berg der Seligpreisung und auf den Zionsberg. Ich lese einige Verse des Propheten Micha, Worte, die ihm Gott in den Mund gelegt hat. Micha 2, Vers 12 bis 13. Ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar, und den Rest Israels zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihren Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Ein Durchbrecher ist vor ihnen heraufgezogen. Sie haben das Tor durchbrochen und sind hindurch und hinausgezogen. Ihr König zog vor ihnen her, ja, der Herr an der Spitze. Micha 4, Vers 1 bis 2. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Herrn, Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und schließlich noch Micha 7, Vers 18 bis 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wenn du schon länger mit Jesus gehst, dich in der Bibel ein bisschen auskennst, wird dich vieles von dem, was ich vorgelesen habe, an Jesus erinnern. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn diese Worte des Propheten sind damals in eine ganz konkrete geschichtliche Situation gesprochen worden. Um das zu verstehen, um einen Rundumblick zu bekommen, ist es immer gut, auf einen Berg zu steigen. Von dort hat man die beste Rundumsicht. Also auf, der erste Berg ruft. Während wir diesen ersten Berg ersteigen, das ist der Berg Sinai, will ich euch ein bisschen von Micha erzählen. Micha war ein Zeitgenosse von Jesaja hat so ungefähr 740 bis 705 vor Christus gelebt. Micha prangert auf der einen Seite die Missstände in Israel an, auf der anderen Seite, wir haben es gehört, kündigt er auch das Heil an. Zu den Missständen: Micha beklagt im Volk Israel Götzendienst, böse Pläne, Habsucht, Zauberei, Betrug, falsche Propheten und Prediger, Bestechlichkeit, alles das zerstöre die Gemeinschaft des von Gott ausgewählten Volkes. Dieses Volk Israel hatte Gott damals unter der Führung von Mose aus Ägypten herausgeführt und ihm schon damals ein gelobtes Land versprochen. Doch das Volk murrte und wünschte sich wieder nach Ägypten zurück. Inzwischen sind wir mit Mose, nicht mit Micha, auf dem Gipfel des Berges Sinai angekommen. Mose ist schon zum zweiten Mal hier. Das erste Mal, nachdem er hier war, endete das Ganze in einem Desaster. Obwohl es so gut begann, ich lese aus 2. Mose 24, Vers 15 bis 18. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und er rief Mose am 7. Tag aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. Ein richtiges Event wird da geschildert. Die Israeliten sollten beeindruckt sein. Gott gibt Mose 2 Schrifttafeln mit den 10 Geboten und dann noch zahlreiche Anweisungen und Gesetze, die einem guten Zusammenleben des Volkes dienen sollen. Als Mose nach fast 1,5 Monaten wieder nach unten kommt, trifft ihn fast der Schlag. Das Volk hat sich ein goldenes Kalb gemacht als Götzen. Mose schleudert wütend die Schrifttafeln weg und sie zerbrechen. Gott ist ebenfalls not amused. Mose hat alle Mühe, Gott davon abzuhalten, sein Volk auszurotten. Gott straft das Volk schließlich, indem er nur ihren Nachkommen das Erreichen des gelobten Landes verspricht. Und Gott ruft Mose noch einmal auf den Berg, und da stehen wir jetzt mit ihm und hören, was Gott zu Mose sagt. 2. Mose 34, Vers 10 bis 11. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Gott schließt einen Bund mit Israel, bindet sich an dieses Versprechen, und danach verlangt er aber auch, dass Israel das tut, was er dem Volk gebietet. Ein ganz wichtiges Gipfeltreffen also, was wir da miterlebt haben, mit einem eindeutigen Ergebnis. Ganz anders vielleicht als menschliche Gipfeltreffen, sei es nun G20, G9, G8, G7, werden ja immer weniger. Der große, allmächtige Gott hat seinem Volk vergeben und verspricht, immer für es da zu sein. Wow, das ändert doch alles, oder? Nun, die Bibelkenner wissen, wie es weitergeht. Und den anderen erzähle ich es gleich, wenn wir noch einmal den Blick von dem Berg genossen haben. Da wir uns beim Abstieg jetzt auf den Weg konzentrieren müssen, folgt jetzt wirklich eine Kurzversion der folgenden Ereignisse. Keine Zeit, die letzten Bücher Mose, der Richter, Josua, Samuel oder die Könige zu lesen. Israel erreicht schließlich das gelobte Land. Richter regieren es, bis das Volk plötzlich nach einem König verlangt. Bisher hatte Gott sich selber immer als der König seines Volkes verstanden. Er willigt schließlich ein und setzt für das Volk Könige ein. Das ist circa 1050 vor Christus. Aber es ändert sich auch diesmal wieder nichts. Nicht nur das Volk sieht auf das, was ihm selber nützt, sondern auch die Könige. Mehr als einmal lesen wir im Buch der Könige den Satz über einen König: und er tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte in dem Wege der Sünde. Immer wieder werden auch Propheten, die dagegen halten, Opfer dieser Könige. Und schließlich taucht nun Micha auf und beginnt, das Vergehen der Könige und des Volkes zu kritisieren. Und er prophezeit ganz konkret, dass Gott das Volk strafen wird, indem er eine fremde Macht dazu benutzen wird, die Israeliten zu besiegen und ins Exil zu führen. Denken wir im Tal nochmal drüber nach. Das stelle man sich mal vor. Gott benutzt ein in seinen Augen ungläubiges Volk, um sein eigenes Volk zu strafen. Die Israeliten werden nach Babylon verschleppt. Aber genau das hatte Micha vorausgesagt, es war eingetroffen. Micha aber hatte gleichzeitig prophezeit, und davon haben wir am Anfang gehört, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwenden wird, weil Gott nicht anders kann, als letztlich gnädig und barmherzig zu sein. Circa 600 vor Christus beginnt der Wiederaufbau Jerusalems. Von Jerusalem geht bald Wiederweisung aus. Aber während nun ein zweiter Aufstieg auf einen Berg auf uns wartet, denken wir nochmal an das, was ich vorhin vorgelesen habe. Und jetzt lese ich euch mal einen zusammengewürfelten Mix daraus vor. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ich will dich, Jakob, sammeln ganz und gar und den Rest Israels zusammenbringen. Ein Durchbrecher ist vor ihnen heraufgezogen. Irgendwann muss Gott in seiner Liebe zu uns Menschen beschlossen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Gott hatte ja offenbar keine Marionetten schaffen wollen, sondern er hatte den Menschen geschaffen mit eigenem Willen und Verstand. Nur, dass wir Menschen nicht immer diesen Willen und Verstand so benutzen, wie Gott das möchte. Und wie es für uns gut wäre, für uns selber, für das Miteinander von Menschen und das Miteinander von Menschen mit Gott. Grundsätzlich anders müsste es sein. Gott hatte dem Menschen gute Gesetze gegeben. Über 600 stehen in der Bibel, doch der Mensch wollte und konnte sie offenbar nicht halten. Es musste ein neues Prinzip her, und dieses wird von Micha bereits angekündigt. In Bethlehem wird ein Durchbrecher geboren werden, der das Volk führen und leiten wird. Im Neuen Testament, in den Evangelien der guten Nachricht, wird von 4 Augenzeugen beschrieben, wie das geschah. Gott schickt seinen eigenen Sohn Jesus, lässt diesen als Mensch in Bethlehem zur Welt kommen, als Durchbrecher, wie es hier heißt. Hier oben auf einem Berg unweit des Sees Genezareth angekommen, können wir die Bedeutung des Wortes Durchbrecher sehr schön nachvollziehen. Ihr habt das vorhin auch beim ersten Lied an diesen Bildern gesehen und heute Morgen war das auch zu sehen. Eben sahen wir nur Wolken und mit einem Mal bricht ein Lichtstrahl hervor. So bricht Jesus in das jahrhundertelange währende Auf und Ab des Volkes hinein. Und nun werden wir hier oben auf dem Berg Zeuge einer Predigt, die er den Menschen, die ihm gefolgt sind, hält. Ich lese aus Matthäus 5, Vers 1 bis 3. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Dieser Vers ist die Einleitung zu einem ganzen Kapitel der sogenannten Bergpredigt oder den Seligpreisungen. Und ich behaupte, das ist ein wirklicher Durchbruch hier. Nicht mehr der ist ein wahrer Nachfolger von Jesus, der penibel alle hunderte Vorschriften einhält, sondern der, der geistlich arm ist. Was das bedeuten könnte, darüber denken wir gleich nochmal nach, aber ich denke, das klingt eher nach einer Herzensangelegenheit als nach dem blinden Befolgen von Regeln. Geistlich arm, wie man das definieren kann, da kann man seitenweise Anmerkungen lesen in theologischen Fachbüchern. Ich will das mal ein bisschen anders versuchen. Vor vielen Jahren waren meine Frau und ich mal auf einer schönen Bergwanderung ganz oben auf einem Berg. Ein wunderbarer Tag, ein strahlend blauer Himmel. Und wir hatten gar keine Lust, wieder runterzugehen. Um 5:30 abends kam plötzlich eine wunderschön anzusehende weiße Wolke. Da sind wir runtergegangen und als wir die Baumgrenze erreicht hatten, war aus dieser wunderschönen weißen Wolke ein handfestes Gewitter geworden. Habt ihr schon mal ein Gewitter in den Bergen erlebt? Wir sind dann jedenfalls 3 Stunden durch den Wald nach unten gelaufen. Inzwischen wurde der Weg immer mehr zu einem reißenden Bach. Über uns donnerte und blitzte das. Zu Hause im Quartier haben wir erstmal das Wasser aus den Stiefeln geschüttet und aus dem Rucksack, in dem die Kamera schwamm. Dann unter die Dusche und dann war da eigentlich nur noch Dankbarkeit, dass wir bewahrt worden sind. Obwohl das ein bisschen unsere Schuld war, dass wir so lange da oben waren. Und so stelle ich mir geistliche Armut vor. Man kann nichts tun, man hat nichts zu bieten. Man ist auf Bewahrung angewiesen und richtet seinen Blick nach oben, bis nur noch Dankbarkeit bleibt. Aber damit es ein bisschen theologisch bleibt, habe ich natürlich noch eine Anmerkung aus einem Bibelkommentar für euch. Ich lese die in Matthäus 5, Vers 3 bezeichneten, können dann als ihr Gemüt betreffend Verzweifelte gesehen werden. Sie stehen als Bettler vor Gott. Sie sind demütig gegenüber Gott und den Menschen und suchen Zuflucht bei Gott bzw. hoffen auf ihn. Hierbei wissen sie, dass sie das Himmelreich nur als Geschenk Gottes und nicht als Verdienst für ihr Verhalten erhalten können. Und aus solch einer Haltung mit solchen Menschen baut Jesus sein Reich. Die Hoffnung für alle, und das will ich noch nachtragen, übersetzt diesen Vers übrigens mit: Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Auf dem Berg Sinai vorhin ging es um einen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Auf dem Berg am See Genezareth geht es um das Reich, das Gott bauen möchte. Die wichtigste Zugangsvoraussetzung, geistlich arm zu sein. Egal, was man vorher gemacht hat, ob man schuldig ist oder nicht, materiell, reich oder arm, böse oder gut. Darüber konnte schon der Prophet Micha in der Vorschau staunen. Ich lese nochmal: Wo ist solch ein Gott, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Wieder im Tal angekommen, fällt mir ein, wie oft ich selber im Tal gewesen bin, wie Gott, wie Jesus mich da aufgesucht hat, da rausgeholt hat. Und das kann er, weil er für mich gestorben ist, aber auch auferstanden ist und lebt. Und diesen Jesus, den hören wir nun zu seinen Jüngern sagen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Das steht in Lukas 18, Vers 31. Und folgen wir Jesus nochmal kurz auf diesen dritten Berg heute. Das ist der Zionsberg. Hinauf nach Jerusalem auf dem Zionsberg. Das ist ein ganz schöner Anstieg vom See Genezareth. Ungefähr 1000 Meter Höhenunterschied sind das. Und hier in der Stadt auf dem Berg sollte sich, so wusste es Jesus schon ganz genau, das abspielen, das vollenden, was die Propheten, auch Micha, vorausgesagt hatten. Aus diesen Geschehen leuchtet immer heraus, wie Jesus trotz der schweren Leiden immer wieder an uns denkt, uns Vorbild ist, damit wir in sein Reich kommen können. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, er ordnet sich unter. Mit dem Abendmahl schließt er einen ganz neuen Bund mit uns. Voraussetzung, dass wir an ihn glauben. Im Garten Gethsemane schärft er den Jüngern immer wieder ein, wachsam zu sein und zu beten. Er erduldet schließlich einen Schauprozess und seine Verspottung. Aber noch am Kreuz hängend gilt sein Gedanke dem neben ihm hängenden Sünder und später seiner Mutter. Und hier oben auf dem Berg ist irgendwo auch die Grabhöhle, die am Ostermorgen leer ist, weil Jesus auferstanden ist. Und von einer der Bergkuppen hier ist er dann auch zu seinem Vater wieder zurückgekehrt. Jesu Reich ist damit nicht fertig geworden. Aber es schimmert seitdem immer wieder auch auf der Erde durch, wenn Menschen, so wie Jesus gelehrt hat, zusammenleben, sich um Menschen kümmern, Jesu Stimme hören und ihm folgen. Ich habe euch mit diesem Ritt durch die biblische Geschichte und der Wanderung über drei Berge vielleicht ganz viel zugemutet heute. Daher möchte ich das nochmal zusammenfassen und nochmal einen Ausblick geben. Erstens, Gott liebt die Menschen, die er geschaffen hat. Deshalb hat er den Bund mit seinem Volk geschlossen und ihn später auf ganz andere Weise mit Jesus erneuert, um jeden Einzelnen von uns willen. Jesus ist zu uns auf die Erde gekommen, weil er ein ganz neues Reich errichten möchte, sein Reich, zu dem du gehören kannst, wenn du es möchtest. Das hat er auf dem Berg am See Genezareth verkündet und auf dem Zionsberg gezeigt. Der Zionsberg ist aber auch der Beweis, dass die Prophetien von Micha noch nicht ganz vollendet sind, sondern aktuell immer noch gelten. Wenn Menschen folgen, Jesus folgen, schimmert sein Reich durch. Das geschieht tagtäglich immer wieder, steht in der Regel nicht in der Zeitung, wie die ganzen schrecklichen Dinge, die man jeden Tag lesen und bei Facebook und sonst wo sehen kann. Diese schrecklichen Dinge passieren, aber sie haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott. Es gilt sein Wort, das er dem Propheten Micha in den Mund gelegt hat und das ich jetzt an die eine Stelle nochmal ganz ausführlich vorlese. Micha 4, Vers 1 bis 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Amen.